Deutschlandfunk. Der Tag.
Für einen knackigen Einstieg mit den Ministerinnen Lindner und Paus, da braucht man die Heute-Show gar nicht oder so. Das ist Realsatire. Ungeschnitten, einfach, natürlich schön.
Das kann nur Frau Paus beantworten.
Das ist ja nicht richtig, das kannst nur du beantworten.
Also ohne dich wäre es beim letzten Mal ja schon durchgegangen. Also insofern interpretiere ich das jetzt so, dass es in Meseberg beschlossen werden wird.
Und ich interpretiere das mal so, dass die beiden auch ein bisschen Spaß dabei haben, sich zu käbbeln. Wohlgemerkt, bloß nicht zu viel. Der Dauerstreit in der Ampelkoalition hat echt ein hartes Imageproblem. Heizungsgesetz, Kindergrundsicherung, Wachstumschancengesetz. Jetzt ist auch mal Schluss bitte mit Kontroverse, hört man dann oft. Jetzt muss endlich der Geist von Meseberg her. Harmonie. Oder ist das vielleicht gar nicht so erstrebenswert, weil gute Politik geradezu von inhaltlichen Konflikten lebt? Wir werden hier gleich mal ein bisschen Meta in der Tag. Und der ukrainische Präsident will Korruption mit Landesverrat gleichsetzen. Wir sprechen drüber, warum Vertrauen besonders wichtig ist in einem Land im Krieg. Sarah Zerback hier, 29.08.2023. Hallo.
Warum muss Politik dann immer Streit, Auseinandersetzung, Draufhauen, Konflikt sein?
Ist eine rhetorische Frage, oder, Lars Klingbeil? Ich sag mal so, das hätten natürlich alle Beteiligten in der Bundesregierung selbst in der Hand. Zum Beispiel jetzt in Meseberg. Da könnte das die Ampel direkt mal unter Beweis stellen bei der Klausur, wo da die lange Liste der Streitpunkte der vergangenen Wochen ja dann wohl doch nochmal rausgeholt wird, um in aller Ruhe drüber zu diskutieren. Und weil die Liste eben so lang ist, die kann sich ja kein Mensch merken, wäre es jetzt gut, ein bisschen Gedächtnissupport zu haben. Ha, ich mache den Podcast ja hier nicht alleine. Sissi Hertneck ist da als Redakteurin heute mit an Bord. Sissi, du kannst mir vielleicht mal erklären, wo hakt's denn gerade noch besonders? Ich habe gestern gelernt, Kindergrundsicherung hatten wir im Podcast, die ist jetzt eigentlich erstmal zumindest für den Moment von der Streitliste runter, ne?
Genau, der größte Knoten scheint ja gestern geplatzt zu sein, wobei auch da bei der Kindergrundsicherung noch nicht alles ausdiskutiert ist, also es geht noch um die konkrete Ausgestaltung. Und das nächste Thema hängt eigentlich auch schon damit zusammen, nämlich das Wachstumschancengesetz. Christian Lindner möchte ja unbedingt Unternehmen steuerlich entlasten. Und das findet zum Beispiel der Kanzler Scholz auch gut. Der ist dann allerdings wieder gegen den Industriestrompreis. Da läuft ja auch die Debatte schon heiß. Also Grüne und SPD sind dafür, die FDP ist dagegen. Und es wird auch noch andere weitere kleine Baustellen geben in den nächsten Tagen, zum Beispiel die Digitalisierung des Gesundheitssystems. Also insgesamt gibt es da noch einiges zu besprechen.
Wird daran denn tatsächlich in Meseberg gearbeitet? Also auch da habe ich noch Stefan Tätjen von gestern im Ohr aus unserem Hauptstadtstudio. Der hat ja gesagt, das Ganze sei so eher eine Politikvermeidungsveranstaltung.
Naja, man kann sagen, dass es in der Regel keine konkreten Ergebnisse gibt. Es werden da eher Impulse gesetzt, sagt man. Der Kanzler und seine Minister sind ja da zusammen und können quasi mal ohne die Ohren der Presse oder der Öffentlichkeit die Themen ansprechen, die gerade auf dem Tisch liegen. Also die großen Themen, es geht da auch nicht um was Tagespolitisches, sondern eben eher um die großen Ziele der Koalition und deren Umsetzung. Und das soll ohne Störung passieren, deshalb heißt das Ganze auch Klausur, weil das kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Abgeschiedenheit.
Oh, bisschen Nerdwissen hier noch. Ich
ja,
mag
genau.
Das. Ja.
Seit 2007 kommen da eben dann alle zusammen auf Schloss Meseberg und können dann eben alles besprechen. Man spricht da dann auch vom Geist von Meseberg. Also eben diese Abgeschiedenheit soll eine bestimmte Atmosphäre aufkommen, die dann zu einem Konsens führen könnte.
Ja, könnte, hätte. Sissi Hertneck, erstmal vielen Dank für den Moment, damit wir nochmal einen kleinen Überblick über die Knackpunkte, Streitpunkte haben. Und dann können wir jetzt uns mal die Zeit nehmen, um zusammen zu überlegen, was denn wohl eine gute politische Streitkultur eigentlich ausmacht. Und das wiederum kann man ja immer ganz gut mit Politikwissenschaftlern. Richtig gut kann man das sogar mit Albrecht von Lucke. Er ist außerdem Publizist und Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Herr von Lucke, und streitbar sind Sie auch, ne?
Das kann man wohl sagen. Ich glaube, man sollte es in dieser Zeit auch sein, weil es um was geht, ja.
Mhm. Ja, ja. Ist es denn wirklich Ziel des politischen Prozesses, immer einen Konsens zu haben, oder darf so ein bisschen Streit auch sein? Wie sehen Sie das?
Nein, es muss Streit sein. Das ist gar keine Frage. Wir haben so unterschiedliche Positionen im Lande, und übrigens, das ist das Bemerkenswerte, auch in dieser Koalition. Das macht ja ein Stück weit auch fast, ich will sagen, das Solitäre dieser Koalition aus. Eine Kontroversität der Positionen in einer Koalition neuer Couleur, nämlich dreier Parteien, die eigentlich auch wirklich nicht zueinander passen. Die FDP, die sich von Anfang an in einem fremden Lager befindlich wähnte, die dort auch andere Positionen von Anfang an kenntlich machte, die müssen auch deutlich gemacht werden. Die Frage ist bloß, wo? Und das ist der entscheidende Punkt. Ich glaube, es braucht Streit. Es braucht den Streit aber gerade in einer solchen Koalition nicht auf offener Bühne und in solch selbstzerstörerischer Hinsicht, wie wir es in letzter Zeit erleben. Das ist der große Unterschied. Also Kontroverse unbedingt, vielleicht sogar manchmal noch mutiger in auch öffentlichen Auseinandersetzungen. Aber was in der Koalition passiert, ist selbstzerstörerisch und eigentlich gehört es in Vorbereitung von Gesetzen. Es gehört also in einen Rahmen, in dem sich die drei Parteien durchaus streiten, aber dann eine Position auch gemeinsam durchhalten. Und genau das findet nicht statt.
Also leider nicht in Deutschland. Funkinterview streiten, ist aber schade.
Doch, das machen wir natürlich auch. Ich meine, dafür bin ich ja sehr glücklich, bei Ihnen diskutieren zu können. Also da, wenn wir es mal grundsätzlicher machen, da meine ich in der Tat, und das wundert mich übrigens auch ein bisschen, hat die Streitkultur in den letzten Jahrzehnten verloren. Und ich will es an einer Sache auch kenntlich machen. Lange Jahre nach 89 hatte man ja den Eindruck, die Positionen sind grundsätzlich ziemlich geklärt. Gerade diese junge Generation hatte manchmal den Eindruck, ja, die Schlachten sind geschlagen, auch die großen Apokalypsen der 80er Jahre, saurer Regen und so weiter, haben sich am Schluss immer wieder als große Chimären erwiesen. Eigentlich ist es doch mal alles gut gegangen. Und das hat dazu geführt, dass diese Stimmung im Lande doch sehr beruhigt wurde. Es hat erst wieder einen Bruch gegeben mit Fridays for Future. Das kann man dieser Bewegung, glaube ich, auch danken. Sie hat diese Grundsatzdebatte aufgeworfen. Sie hat eine junge, neue Generation, jedenfalls immer einen Teil. Ich halte nicht viel davon, von einer ganzen Generation zu sprechen, weil es eben auch andere Anteile gibt. Aber sie hat kenntlich gemacht, es geht wieder um sehr viel. Und das ist ein großes Plus. Aber das Problem ist nur, wir müssen sehr unterscheiden zwischen einer Auseinandersetzung in der Gesellschaft, die, wie wir auch merken, mit Gegenpositionen, manchmal viel zu radikaler Art, wie ich dann wiederum finde, die eigentlich im demokratischen Spektrum wenig zu verloren haben, wie Verschwörungstheoretikern, Reichsbürgern, ja mittlerweile so dramatisch aufgebrochen ist, dass man darüber fast schon nicht mehr kommuniziert. Mhm. Also will sagen, es gibt mittlerweile auch eine Streitunkultur oder eine Unkultur des nicht produktiven Streitens, wo man kaum mehr verständigungsfähig ist. Und wenn das in einer Koalition, wie wir es jetzt gerade erleben, sogar greift, wo man den Eindruck hat, dass Frau Paus und Herr Lindner, obwohl sie sich jetzt zu einem Kompromiss zusammengefunden haben, eigentlich nach wie vor Meilen voneinander entfernt sind und eigentlich die FDP vor allem immer wieder klar macht, wir haben nichts gemein mit den Positionen, vor allem der Grünen, dann ist das eine Nichtverständigung und die ist in einer Koalition natürlich verheerend.
Der Kanzler hat jetzt ja zum Start der Klausur von einer sehr erfolgreichen Leistungsbilanz gesprochen und gesagt, deswegen wäre es natürlich auch ganz gut, wenn alle mit ihren Kommunikationsstrategien dazu beitragen würden, dass das auch mal nach draußen ankommt. Was wären denn das für Kommunikationsstrategien, damit das auch wirklich bei den Wählerinnen und Wählern ankommt, dass es eben nicht nur um Streit geht, wegen des Streits, sondern um die Sache dahinter?
Naja, die erste Frage, die man ja direkt an den Kanzler richten müsste, wäre die Frage, ob die sehr erfolgreiche Bilanz überhaupt so eindeutig nur erfolgreich ist. Zum Zweiten, wie sie denn überhaupt denn ihrerseits kommuniziert wurde. Momentan hat man den Eindruck, dass vor dem Hintergrund einer permanent streitenden Koalition erstens alles erschlagen wird, was diese Koalition wirklich geleistet hat. Sie hat ja beispielsweise das Land gut durch den Winter gebracht, den Herbst letzten Jahres, wo man schon glaubte, wir werden eine große Energiekrise erleben. Sie hat manches bewerkstelligt, sie hat einen Mindestlohn eingeführt. Aber, und da wird die Kluft dran, der Kanzler versucht nach wie vor, und ich halte das für verheerend, über ein Krisenempfinden in der Bevölkerung regelrecht hinwegzureden, den Eindruck zu erwecken, es geht doch alles seinen geordneten Gang. Und damit simuliert er gewissermaßen eine Realität, die der Bevölkerung in ihrer Anschauung schon lange nicht mehr entspricht. Das halte ich für eine sehr unkluge Kommunikation. Und das Zweite ist natürlich diese Appelle an seine eigene Koalition, vor allem an die FDP, aber auch an die Grünen, doch jetzt endlich, ich sage es mal in Anführungszeichen, vernünftig zu kommunizieren. Sie greifen natürlich zu kurz. Ein Kanzler muss für mein Verständnis weit stärker selber aktiv werden. Wir hatten ja, wenn wir uns erinnern, vor der Sommerpause eine große Debatte über die Frage, kann eine solche Koalition in solchen Krisenzeiten überhaupt jetzt 6 bis 8 Wochen in die Sommerferien gehen, müsste sie nicht eigentlich sogar fast im Lande bleiben, um beispielsweise ein Gesetz wie das GEG, das Gebäudeenergiegesetz, was das Verfassungsgericht gerade gekappt hatte, beziehungsweise nicht hat als durchsetzungsfähig Bestandstand hat, weil sie sagte, die Diskussionen sind noch gar nicht gelaufen, müsste es nicht eigentlich sogar im Sommer agieren. Da war ich immer der Meinung, nein, auch die Politiker brauchen natürlich ihre Ferien. Ich habe es mir aber natürlich nicht so vorgestellt, dass der Kanzler quasi nicht genau das leistet, was eigentlich erforderlich wäre, natürlich die beiden entscheidenden Figuren, Frau Paus, Herrn Lindner, im Vorfeld des Endes des Sommers gewissermaßen in eine Kommunikationsstrategie einzubinden und zu sagen, einigt euch, wir müssen das so konzentriert antreten, dass nicht der gleiche Kladderadatsch entsteht am Beginn dieser zweiten Halbzeit, wie wir in die Sommerferien gegangen sind. Das ist natürlich desaströs und dieses Verschulden fällt maßgeblich auf den Kanzler zurück, der nicht immer nur appellativ an seine beiden Koalitionspartner herantreten darf, sondern im Vorfeld, auch durch den Kanzler, Amtschef Wolfgang Schmidt, der ja der eigentliche Herr des Verfahrens ist, darauf drängen muss, dass die Parteien im Hintergrund streiten, also gemeinsam durchaus in Diskussion mit dem Kanzler, aber dann geschlossen eine Position vertreten, denn andernfalls wird diese Koalition immer mehr in die Krise geraten und die Streitigkeiten sind ja jetzt schon längst wieder aufgebrochen. Wir erleben jetzt schon wieder so grundsätzliche Konflikte, bei dem man nicht den Eindruck hat, dass Grüne und FDP die nächsten 2 Jahre irgendwie gedeihlich zubringen werden.
Aber heißt das denn wirklich im Umkehrschluss, dass sich die Bundesregierung nicht um die Probleme des Landes kümmern kann, nur weil sie streitet? Also kann man der nicht auch Multitasking zutrauen?
Ja, Multitasking ist ein schöner Begriff, aber den Begriff des Multitaskings halte ich für verheerend oder problematisch, weil er eine gewisse, ja, will ich sagen, spielerischen Umgang verkörpert. Eine Regierung, und das ist ja ihr großes Problem, die sich, das will ich ja gar nicht absprechen, in Teilen durchaus je, aber übrigens hart gesprochen, sehr parteiegoistisch. Und das ist der Eindruck, der ja entsteht, momentan eher darum kümmert, dass die eigenen Parteien, vor allem übrigens die FDP, die einen Existenzkampf führt, das ist ja wahr, sie hat schon wieder mit Blick auf Hessen und Bayern die große Sorge, dass sie unter 5% bleibt. Übrigens die Grünen zunehmend auch mit Blick auf die Ostdeutschlandwahlen im Herbst nächsten Jahres. Wenn eine Koalition nicht den Eindruck erweckt, dass das Ringen um die Probleme letztlich auch das Land im Zentrum des Interesses hat, sondern die Parteien so derartig um ihr eigenes Überleben bzw. über ihren eigenen kleinen Parteivorteil kämpfen, dann wird dieses Ringen um die Zukunft des Landes dieser Regierung nicht abgenommen. Und das scheint mir das große Problem zu sein, zumal die Bevölkerung ja immer mehr merkt, dass die wirklichen Probleme auch nicht angegangen werden. Also wir haben momentan, und das ist ja in allen Umfragen zu sehen, einen dramatischen Autoritätsschwund dieser Regierung. Mittlerweile grassiert die Sorge, dass diese Regierung die nächsten 2 Jahre nicht handlungsfähig ist. Und das ist natürlich dramatisch bei aller Verteidigung, die ich Ihnen ja gerne konzidiere, des Streits als grundsätzlich wichtiger Sache. Aber ein Streit meines Erachtens darf nie zum Selbstzweck werden beziehungsweise allein zur Selbstprofilierung dienen. Und der Eindruck ist gegenwärtig da und er geht leider nicht in die Irre. Er trifft die Lage und das Agieren, ich meine meistens zu vor allem auch der FDP, die mittlerweile, denken wir jetzt gerade an die Kindergrundsicherung, Christian Lindner hat es ja wieder mal sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, eigentlich die Grünen frontal ein weiteres Mal gedemütigt haben, genau wie das Heizungsgesetz sicherlich immer, auch bei dem Kindergrundsicherungs, auch aufgrund der Fehler der Grünen. Beide Male haben sowohl Robert Habeck als auch Lisa Paus im Angang große Fehler gemacht. Aber anstatt diese Fehler kollegial im Hintergrund zu diskutieren, gemeinsam mit dem Kanzler es zu korrigieren, hat die FDP frontal Opposition in der Regierung gespielt. Und das demütigt natürlich einen anderen Gegner und führt nicht dazu, dass einvernehmliche Lösungen gefunden werden.
Ich verstehe es richtig. Also streiten ist schon okay, aber ein paar Spielregeln gibt es und die Kritik, die ist auch ganz deutlich rübergekommen. Ich danke Ihnen. Albrecht von Lucke war das. Der Politikwissenschaftler, Publizist ist er auch, hat sich hier heute die Zeit für uns genommen. Bis zum nächsten Mal.
Ich danke Ihnen, Frau Zerber. Gerne wieder.
Vertrauen in die Regierung, in ein funktionierendes System auf wichtigen Ebenen der Macht. Das ist für ein Land im Krieg besonders wichtig, für die Ukraine, die im russischen Angriffskrieg um alles kämpft. Und da ist es hochproblematisch, dass die Ukraine gleichzeitig schon seit Jahren zu den korruptesten Ländern Europas zählt. Das sieht der ukrainische Präsident ganz ähnlich und will Korruption in Kriegszeiten deshalb bald genauso hart bestrafen wie Landesverrat.
Ich denke, das ist ein wichtiges Instrument, um die Korruption zu bekämpfen. Keiner soll auch nur daran denken, in Kriegszeiten Schmiergeld zu nehmen. Wir erschießen die Übeltäter ja nicht, das ist kein Stalinismus. Aber wenn es Beweise gibt, dann sollte der Schuldige hinter Gitter wandern. Der Sieg im Krieg ist wichtig und er wird kommen, aber wichtig ist auch der Sieg über den inneren Feind, die Korruption.
Die Korruption, der innere Feind. Selenskyj war das, overvoiced von meinem Kollegen Florian Kellermann, der gerade in der Ukraine ist. Dort erreichen wir dich, Florian. Erstmal hallo und schön, dass du für uns da bist.
Hallo, Sarah.
Korruption, also härter bestrafen, okay. Aber wie kommt jetzt der ukrainische Präsident ausgerechnet auf Landesverrat?
Also ich denke mal, der logische Gedankengang ist hier, wir sind im Krieg. Alles, was uns im Krieg schadet, hilft dem Feind und gefährdet die Existenz unseres Landes. Und das ist dann eben Landesverrat. Also das ist der logische Gedankengang, wie er darauf kommt. Ich denke, er kommt darauf durch einen populistischen Gedankengang. Das Ganze klingt nach einer harten Keule gegen die Korruption. Und deshalb nennt er diesen Begriff.
Ich habe auch noch gedacht, weil das ist gar nicht so lange her, dass es da so einen Fall gab von Korruption. Also Menschen, die der Wehrpflicht entgehen wollten und deswegen dann mit Bargeld bestochen haben. Kann das auch so ein bisschen dahinter stecken, dass da ja auch eine Gefahr drin steckt, dass die Stimmung im Land kippt, auch unter denjenigen, die eben sich da eigentlich für das Land einsetzen sollen?
Naja, ich meine, die wirklich sich für das Land einsetzen wollen und dann auch ihr Land verteidigen wollen, in Anführungszeichen, natürlich wollen sie nicht kämpfen und nicht sterben, aber eben den Eindruck haben, sie müssen, sie können nicht anders. Die wollen, machen das auch, wenn andere es nicht tun, die meisten von ihnen zumindest. Das ist ja wirklich ein breites Spektrum dann auch von denen, die sich am ersten Tag oder sogar schon vor dem ersten Tag gemeldet haben, weil sie gemerkt haben, Russland will uns angreifen und Schlangen gebildet haben vor den Kreiswehrersatzämtern, bis zu über diejenigen, die sagen, ich will nicht unbedingt, aber wenn ich einberufen werde, dann ist das meine Pflicht. Bis hin zu denen, die sich unter allen Umständen davon distanzieren wollen, sich das Land dann eventuell auch illegal verlassen wollen. Oder Korruption, also die dann Schmiergeld zahlen. Ich denke, das Schlimme sind andere Skandale als die bei diesen Kreiswehrersatzämtern. Wenn die Menschen hören, zum Beispiel, dass es in einer Einheit, die an der Front kämpft, wenn es da einen Kommandeur gibt, der sich nicht so wirklich kümmert, der so ein paar Dutzend Kilometer weit weg im Café sitzt und ihm das alles ziemlich egal ist, wie die Ausstattung seiner Truppe ist, ob die wirklich gute Erste-Hilfe-Sets dabei haben und so. Das ist das, was die Moral viel mehr untergräbt, glaube ich.
Wie wichtig ist es denn für Menschen in einem Land im Krieg, dass sie eben dem Staat vertrauen können?
Ja, also die Ukrainer kämpfen ja, sagen wir mal, nicht nur für den Staat, sondern sie kämpfen ja auch für ihre Nation und dass sie erhalten bleibt. Und sie haben das Gefühl, die Russen wollen sie ja, und das ist auch begründet, wollen sie vernichten als Nation. Also, dass ihr Staat nicht ideal ist, wissen sie, aber trotzdem wollen sie für ihn kämpfen. Und sie wollen ihn ja auch immer verbessern. Das heißt, sie sind ja auch dabei, das Land besser zu machen durch diese verschiedenen auch Aufstände, die es immer wieder gab, gegen das korrupte Oligarchensystem. Da ist ja auch einiges passiert. Aber jetzt ist schon klar, also wenn es um den Krieg geht, nochmal, dann ist es besonders, dann ist es wirklich einschneidend. Jetzt geht es zum Beispiel um Winterjacken. Da hieß es, es gibt einen Zeitungsartikel, da heißt es, im vergangenen Jahr seien Winterjacken eingekauft worden, die gar nichts taugen, die in Wahrheit Sommerjacken seien, die sind dann viel zu teuer eingekauft worden. Und wenn das stimmen würde, wäre das natürlich schon ein Skandal, weil dann eben die Soldaten tatsächlich erfrieren in den Schützengräben deswegen. Ob das wirklich ein Skandal ist, ich bin mir nicht ganz so sicher. Also der Verteidigungsminister hat gestern eine lange Pressekonferenz dazu gehalten und es gibt auch Aktivisten, Antikorruptionsaktivisten, die sagen, da ist nichts dran an dem Skandal. Aber es gab andere, zum Beispiel der sogenannte Tourniquet-Skandal, der ist im Juli hochgekommen, wo eben diese Geräte, mit denen man Gliedmaßen abbinden kann, von niedriger Qualität waren, 40.000 Stück an Soldaten verteilt. Und da geht es ja dann auch um das Überleben der Soldaten, wenn sie verwundet werden. Das sind Dinge, die einschneidend sind, die zu denken geben und wegen derer Selenskyj so eine Aussage dann auch macht.
Das ist ja auch eines der zentralen Wahlversprechens gewesen, also von Selenskyj als ukrainischem Präsidenten, die Korruption zu bekämpfen. Würdest du sagen, er nimmt das schon ernst, hält er Wort?
Ja, also es sind, ich würde schon die Zeit ein bisschen teilen in die Phase bis zum Ausbruch dieses großen Kriegs, Februar 2022 und danach. Also es gab Fortschritte, die waren klein, die waren zu klein. Es gab auch immer wieder Gerangel um die Besetzung von wichtigen Institutionen. Und man hatte den Eindruck, dass Selenskyj dort auch immer wieder willfährige Personen platzieren möchte in diesen Institutionen, zum Beispiel in der Generalstaatsanwaltschaft, dass er auch in seiner Umgebung nicht so wirklich durchgreifen will, dass er da die schützende Hand über Leute hält, die in Fälle von Vorteilsnahmen verstrickt sind. Andererseits hat er einige mächtige Oligarchen entmachtet. Er hat auch das institutionelle System trotzdem weiterentwickelt unter dem Druck der EU, das muss man auch sagen. Aber es gibt jetzt eben diese ganzen Institutionen, die man haben möchte in der Ukraine. Also eine eigene Staatsanwaltschaft, ein eigenes Gericht, gegen Korruption, dann eine Antikorruptionsbehörde und noch eine Behörde, die diese Vermögenserklärungen verwaltet, die die Beamten und hohen Politiker abgeben müssen, hohe Beamte, hohe Politiker. Allerdings ist das jetzt eben weitgehend eingeschränkt während des Kriegs. Es war ein bisschen unklar, wohin sich das Land unter Selenskyj entwickelt, obwohl er so 2019 schon gewählt worden ist. Aber es gab so Entwicklungen in beide Richtungen, das so ein bisschen oszilliert. Und jetzt, gut, haben wir den Krieg, jetzt ist vieles anders. Manche Dinge mussten ausgesetzt werden, zumindest vorübergehend, weil man eben Angst hatte, da kommen Informationen dann auch, werden öffentlich, die Russland helfen, die Russland nutzen, zum Beispiel dieses System der Beschaffung, wo es offene eben Ausschreibungen gab, komplett transparente Ausschreibungen für Staatsaufträge, ein gutes System, aber in Kriegszeiten ja leider so nicht beizubehalten. Mhm.
Aber unterm Strich würdest du sagen, es ist doch jetzt mehr als irgendwie einzelne Oligarchen, sondern schon was Systemisches, oder warum gibt es überhaupt so viel Korruption in der Ukraine?
Also ganz grundsätzlich, wenn man mal rangehen möchte, würde ich schon sagen, wenn man jetzt die Ukraine heute anschaut und sagen wir mal vor der Revolution am Maidan 2014, die hier als Revolution der Würde bezeichnet wird, das ist schon ein komplett anderes Land geworden. Also das waren auch die Summen, die von denen wir jetzt hören, die sind ja nichts im Gegensatz zu den Größenordnungen, die wir damals hatten. Damals war es wirklich so, dass diese verschiedenen Oligarchen oder Oligarchen-Clans ihre Abgeordneten im Parlament hatten. Und wenn dann eben ein Gesetz zu verabschieden war, das dem einen oder anderen Clan, die waren ja auch immer mit bestimmten Industrien verbunden, hilft, dann wurde eben entsprechend Geld ausgezahlt an die Abgeordneten, dann wurde das so verabschiedet. Und das sind Milliarden, Abermilliarden eben an Korruption geflossen, an Schmiergeld geflossen. Und das ist nicht mehr der Fall. Also dagegen sind die Skandale, die wir jetzt haben, wirklich klein, obwohl man es in der Statistik, zumindest in der Korruptionsstatistik, nicht so sieht, dass die Ukraine immer noch sehr schlecht da. Aber sie hat sich da schon deutlich weiterentwickelt, würde ich sagen. Und systemisch ist das Ganze natürlich, ich würde mal ein bisschen ketzerisch auch sagen, dass es in der Ukraine ja für viele Jahre ein Massenphänomen war, die Korruption, und dezentral. Also sehr, sehr viele Leute haben davon profitiert, und selbst diejenigen, die Schmiergeld gezahlt haben, hatten den Eindruck, dass sie profitieren. Sie schimpfen gerne, aber wenn es dann darauf ankommt, schnell irgendwas zu erledigen, dann zahlen sie eben doch das Schmiergeld. Das ändert sich jetzt mit dem Krieg. Man erkennt es jetzt ganz deutlich als zentrales Problem an, aber ein bisschen steckt es immer noch drin, diese Verwurzelung mit der Korruption.
Das ist einmal so der Blick ins Land. Wir haben über Vertrauen gesprochen. Das ist ja auch gerade in der Zusammenarbeit mit internationalen Partnern eine wahnsinnig wichtige Währung für die Ukraine. Also gerade jetzt, wenn sie um Unterstützung wirbt, um neue Waffenpakete. Wie sehr beschädigen denn die ja doch immer wiederkehrenden Korruptionsskandale dieses Vertrauen?
Also, wie ich gesagt habe, ich finde, dass die Skandale, die wir jetzt haben, nicht so himmelschreiend sind, wie sie zunächst mal klingen mögen. Und man muss ja auch sagen, wenn Skandale an der Öffentlichkeit kommen, an der Oberfläche kommen, dann ist es natürlich erstmal ein Skandal, und es ist schlecht, dass es sowas gibt, aber dass sie überhaupt publik werden, zeugt ja schon auch von einer funktionierenden Zivilgesellschaft, davon, dass es hier Journalistinnen und Journalisten vor allem gibt, die den Mächtigen auf die Finger schauen.
Aber es gibt noch das Systemische, von dem du gerade auch berichtet hast.
Das gibt's, und natürlich erwartet man zu Recht, dass die Ukraine an dem Problem arbeitet, vor allem im Krieg. Klar, das, was jetzt die Rüstungsproduktion, das hast du jetzt auch angesprochen, man hilft der Ukraine massiv angeht, und nicht nur Produktion, sondern auch Lieferung, Verteilung, habe ich schon den Eindruck, dass die Ukraine den Ernst der Lage erkannt hat, also die Staatsführung, dass das etwas ist, was der Ukraine ganz, ganz massiv schaden würde, wenn hier jetzt dann Waffen im großen Stil verkauft würden oder irgend sowas von der Art, wenn gelieferte Waffen verschwinden, verhökert würden. Es gibt auch immer wieder solche Behauptungen, die gestreut werden, aber dafür gibt es keine Anhaltspunkte. Und auch unter anderem die USA haben das ja auch institutionalisiert, dass sie das sehr genau beobachten. Und ich glaube schon, und ich habe den Eindruck, dass die Ukraine weiß, das ist ganz, ganz zentral, und sich hier, das ist natürlich dann auch ein Beispiel für andere Bereiche des Staats, sich hier wenig zu Schulden kommen lässt.
Ist ja nicht zuletzt auch wichtig, wenn es da um einen möglichen EU-Beitritt geht, ne? Wie sehr muss die Ukraine das Problem denn dafür in den Griff kriegen? Gibt es da irgendwie so eine Benchmark oder so?
Ja, die gibt's. Die Europäische Union sagt ja, hat ja mehrere Punkte vorgegeben, die die Ukraine erfüllen muss. 5 davon betreffen die Korruptionsbekämpfung. Und zuletzt war die Begeisterung in Brüssel nicht so besonders groß über die Fortschritte der Ukraine. Das heißt, da ist noch viel zu tun, was teilweise möglich ist während des Kriegs, teilweise aber natürlich auch deutlich erschwert ist durch den Krieg.
Florian, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, um das einzuordnen. Alles Gute auch für dich nach Kiew und danke, dass du für uns berichtest und vor Ort bist. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Sarah. Danke.
Der Tag war das, am 29.08.2023. Sarah Zerback am Mikro. Die Stimme hat man vielleicht schon das ein oder andere Mal gehört. Und jetzt kennt ihr auch Sissi Hatnecks Stimme. Das finde ich auch besonders gut. Die ist nämlich hier mit an Bord. Wir freuen uns drüber als Redakteurin im Der Tag-Team. Wir machen das ja seit einer Weile zu zweit und nicht mehr als One-Woman- oder One-Man-Show. Finden wir gut, finden wir, hört man auch. Und jetzt interessiert uns natürlich, wie das alle anderen da draußen denken. Also schreibt doch gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Wir freuen uns über alle möglichen Anmerkungen in alle Richtungen. Haben euch die Themen gefallen? Hat euch gefallen, wie wir sie aufbereitet haben? Das ist uns einfach wichtig und wenn wir ganz viel Zeit haben, antworten wir auch schnell drauf. Wenn wir ein bisschen weniger Zeit haben, dann dauert es vielleicht auch mal ein paar Tage. Also vielen Dank an der Stelle und bis zum nächsten Mal.